Also, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 20. Heute wieder mit einem, der sich wirklich gut auskennt mit Geld. Lothar Koch. Herzlich willkommen, Lothar.
Herzlichen Dank.
Lothar, warum er sich so gut auskennt mit Geld und was er vielleicht euch empfehlen kann und warum ihr das umsetzen sollt, das erfahrt ihr heute. Aber am Anfang steht bei mir der Mensch im Mittelpunkt und nicht dein Tun über Geld, sondern der Mensch. Und daher wollen wir ein bisschen was von dir wissen. Ich habe mal ein paar freche Fragen, wo ich dich einfach mal bitte, kurz zu antworten, Lothar. Und dann schauen wir mal, was davon Interesse ist, doch deutlich zu vertiefen.
Gerne.
Wenn du über Leben nachdenkst, Dänemark, Flensburg oder lieber doch das Périgord?
Gehört alles zusammen.
Gehört alles
ich zusammen. Bin geborener Flensburger, bin wirklich gerne in Flensburg. Ich lebe jetzt in Langballig. Langballig ist auch ein wunderschöner Ort an der Flensburger Außenförde, an dem ich wirklich gerne auch meine Zeit verbringe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann in Urlaub fahre, weil ich mal Entspannung finden möchte, fahre ich sehr gerne nach Dänemark, fahre sehr gerne nach Frankreich ins Périgord. Beide Ecken sind ganz anders vergleichsweise als meine Heimat Flensburg oder eben Langballig. Aber sie haben einfach schöne Ecken, die man sich immer wieder angucken kann. Ich finde da gute Entspannung.
Ja, sehr gut. Werden wir nochmal vertiefen, weil für mich ist Dänemark und das Périgord sowas von widersprüchlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Warst du in der Schule gut in Zahlen?
Ja, ich habe in der Realschule erstmal auch im Bereich Mathematik gute Noten gehabt. Es ist unheimlich wichtig, gut rechnen zu können im Leben. Es ist unheimlich wichtig, gut lesen zu können, weil auf Lesen, Rechnen, Schreiben und dann als nächstem Denken baut eigentlich alles auf.
Okay. Das heißt, auch Lesen, Schreiben, Rechnen zu können, ist Rechnen für dich noch Kopfarbeit?
Manchmal ja, manchmal läuft das aber auch so unterbewusst ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn man es schafft, ein Verhältnis zu Zahlen zu finden, dann ist das, glaube ich, auch nicht so die Belastung. Ich habe einen guten, inzwischen leider verstorbenen Freund, der in der Mathematik seine Entspannung gefunden hat, wirkliche Entspannung. Da, wo den allermeisten Leuten dann bei Aufgaben auch der Kopf raucht, war er eigentlich eher so, dass er gesagt hat, je tiefer ich eigentlich in die Mathematik einsteige, desto eher kann ich mich da drin entspannen.
Okay.
Sehr unterschiedlich zu den allermeisten Menschen. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach die Grundlage, vor allen Dingen, wenn man eine Verhältnismäßigkeit zu Zahlen entwickeln kann, das ist extrem wichtig.
Okay, ja, spannend. Bist du mehr der mit innerer Ruhe? Bist du mehr der Stratege? Bist du mehr der Hippie, der nach Gier sucht? Wie würdest du dich mit deinem Geld beschreiben?
Innere Ruhe und Strategie schließen sich aus meiner Sicht eigentlich nicht aus.
Okay.
Ich denke schon, dass ich ein Mensch mit Ruhe bin, der die Sachen dann auch mit Ruhe angeht. Auf der anderen Seite, es ist immer gut, sich einen Plan zu machen, strategisch dabei vorzugehen, denn wir wissen alle, nichts läuft wie geplant, aber ungeplant läuft auch nichts.
Ja.
Und das gilt natürlich auch fürs Geld.
Ja, sehr schön. Wer ist eigentlich das Problem mit dem Geld? Ist es der Markt oder ist es der Anleger? Wer ist eigentlich das Problem?
Da würde ich nicht sagen, dass man da wirklich fest sagen kann, wer ist das Problem, also dem Markt oder dem Anleger das zu geben. Der Markt folgt einer gewissen Psyche, die sich aus der Psyche der Anleger ergibt.
Okay.
Das heißt, die hängen so zusammen. Und leider ist das so, dass der Mensch ja dem Herdentrieb auch immer wieder folgt. Und das bewegt dementsprechend auch die Märkte. Da ist reichlich Psychologie im Spiel. Nicht unbedingt immer zum Vorteil der Anleger, aber da folgen wir auch dem Trieb, mal was zu machen, was wir vielleicht besser dann nicht tun sollten. Und da hilft dann wirklich die Ruhe und die Strategie.
Ja, sehr gut. Letzte Frage. Wie viel Bargeld hast du so im Portemonnaie immer dabei?
Wenn ich jetzt in mein Portemonnaie gucke, habe ich heute, glaube ich, so 400, 500 Euro in der Tasche.
Mhm.
Ich habe eigentlich immer gerne etwas Bargeld dabei. Man weiß ja nie, was ist. Und ich habe es auch schon erlebt, dass irgendjemand mal in Not war, dem ich dann an der Stelle wirklich helfen konnte.
Mhm.
Und da ist es besser, etwas Geld in der Tasche zu haben. Ich bin eher mit Bargeld als ohne unterwegs. Ich fühle mich auch unwohl, wenn ich kein Geld in der Tasche habe. Ich bin der Ansicht, das ist nicht verkehrt. Es ist auch eine Form von Freiheit in dem Moment, auch nicht zur Bank laufen zu müssen, zu sagen, jetzt, ich möchte das haben, vielleicht kaufe ich mir jetzt das. Muss ja nichts Großes sein.
Nee, aber ich bin auch so, Da kann man eine Anekdote erzählen. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, aber ich bin jemand, der auch gern einen 500-Euro-Schein im Portemonnaie hat. Einfach um zu zeigen, der Welt zu zeigen, da können auch noch mehr 500-Euro-Scheine rein. Das ist so okay für mich. Ich habe keine Angst, dass mir einer wegnimmt, aber es könnten ja mehr kommen, ne? So, deswegen habe ich das. Aber jetzt hatte ich neulich ein sehr gutes Geschäft zu machen. Das geht nämlich auch, wenn du mehr Bargeld in der Tasche hältst, kannst du auch schnell mal ein Geschäft machen. Habe ich 500 Euro als
Genau.
Anzahlung dagelassen, habe gesagt, das ist jetzt mal meine Anzahlung, damit ist das Geschäft bitte jetzt gemacht, den Rest zahle ich später. Hat er wunderbar akzeptiert. Jetzt wollte ich bei der Bank einen neuen 500-Euro-Schein haben. Nicht mehr zu kriegen. Nicht mehr zu kriegen. Das ist eigentlich eine handelsbare Ware.
Ja.
Die Sparkasse hat mir geschrieben, sie gibt das Geld nicht mehr raus.
Ja, vielleicht hast du noch die Chance, das auf der Landeszentralbank zu bekommen, aber
Ja.
die 500-Euro-Scheine werden ja nicht mehr gedruckt und
Nee.
es ist schon eine Tendenz wahrzunehmen, dass das Bargeld nicht mehr so akzeptiert wird. Ich finde, das Bargeld ist schon eine Form von finanzieller Freiheit. Wenn ich in der Bank, in der ich ja gearbeitet habe, gewesen bin und dann auch wissen wollte, wo meine Kunden, die ich dann in dem Moment nicht erreichen konnte, habe ich mir die Kontoumsätze angeguckt und konnte dann halt auch schauen, wo haben die gerade Geld abgehoben oder wo haben die irgendwas mit ihrer Kreditkarte, ihrer EC-Karte bezahlt. Und so konnte ich natürlich dann auch Wege nachvollziehen. Das ist jetzt in diesem Fall, wenn man seinen Kunden erreichen möchte, weil da irgendwie eine wichtige Entscheidung ansteht, auch gar nicht dramatisch. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir nur mit Karte zahlen, kann man das auslesen. Und natürlich wird das gelesen. Es wäre hanebüchen anzunehmen, dass das nicht der Fall ist. Auch nicht mit böser Absicht. Das würde ich auch nicht unterstellen, wirklich nicht. Aber es ist einfach so. Und wenn ich morgens auf dem Markt einkaufen gehe und ich habe dann Lust zu sagen, ach, weißt du was, ich lade dich jetzt mal auf einen Kaffee ein, dann möchte ich das auch machen. Und nicht Gefahr laufen zu sagen, ah, hier muss ich mal gucken hier, ob die EC-Karte angenommen wird. Das können wir einfach so machen und das ist mit Bargeld sehr viel einfacher. In Dänemark ist es sehr ungewöhnlich, heute viel mit Bargeld zu bezahlen, aber auch da habe ich nie Probleme gehabt, auch noch mit Bargeld zu zahlen.
Ja, aber es ist auch bei jungen Leuten heute so, ne? Also meine Kinder oder die über 20 sind, die Kinder haben alles auf ihrem Handy und zahlen auch mit ihrem Handy. Das ist für die ein Stück weit normal geworden. Da bin ich auch noch eher oldschool und sage, ja, ich zahle das lieber noch mit Geld, so also mit barem Geld. So, aber ich weiß, dass unsere Bestrebungen dahingehen, also die Bestrebungen dahingehen, zu versuchen, es bargeldloser und bargeldloser werden zu lassen.
Es gibt sicherlich auch dafür gute Gründe, aber es gibt eben genauso gute Gründe, das alles noch mit Bargeld zu machen. Und wenn man alles auf seinem Mobiltelefon hat und das dann irgendwie doch mal verloren geht, und das kommt häufig genug vor, dann ist der Schaden eigentlich immer gleich in verschiedenen Bereichen deines Lebens. Und insofern, würde ich das nicht gerne machen wollen.
Lothar, du hast ja ein Verhältnis zu Geld entwickelt, weil du die Beratung machst, was man mit dem Geld machen kann. Aus welchen Perspektiven werden wir gleich beleuchten? Wann hast denn du gemerkt, dass du ein gutes Verhältnis zum Geld oder Geldanlagen oder zur Empfehlung, wann ist denn dir das bewusst geworden?
Ich glaube, das fing an, als ich konfirmiert wurde. Da kriegte ich ja zum ersten Mal eine große Summe Geld. Ich habe vorher mit meinem Taschengeld auch natürlich haushalten müssen. Ich habe mein Geld gezählt. Ich wollte ganz gerne wissen, wie viel Geld ich einfach habe. Ich bin jetzt nun nicht so gut begütet aufgewachsen, dass ich sagen konnte, das Geld stand jederzeit zur Verfügung. Ich bin Jahrgang 70. In den 70er Jahren war es einfach noch eine andere Zeit als heute. Und ich habe auch dann später gelernt, für mein Geld arbeiten zu müssen. Aber es fing einfach an mit der Konfirmation. Da kriegte ich eine gewisse Summe Geld. Wollte dann mit meinen, ich weiß nicht, 1000 Mark oder 1500 Mark wollte ich etwas machen. Habe begriffen, was Inflation ist. Und habe dann Gespräche mit verschiedenen Banken geführt. Und die haben mir eigentlich immer nur für mein Konfirmationsgeld angeboten, eine Verzinsung, die unterhalb der Inflationsrate lag, und da habe ich mir gedacht, das ist doch Mist. Da verliere ich Geld, wenn ich
Weißt du
mich nicht
noch, wie in
damit
den
beschäftige.
70 oder wann bist du konfirmiert? Ungefähr das Alter?
1983, 84.
Ja, wo, also
84.
13, 14. Wusstest du, wie hoch die Inflation war damals? Oder
Ja.
weißt, wie hoch war die? Ungefähr?
1984, würde ich sagen, lag sie bei 6-7%.
Worauf ich hinaus wollte, dass das, was wir jetzt haben, zwar ungewöhnlich ist, aber auch nicht so ungewöhnlich aus den Vergangenheitstagen ist. Ne? Also Inflation gab es schon mal, deutlich größer als die letzten Jahre war ja gefühlt wenig. Jetzt schießt es über uns hinaus. Aber wir kennen die Zeiten, wo Inflation durchaus 6-7% war.
Ja, also da habe ich noch gute Erinnerungen dran. Ich kann mich an die ersten Dänemark-Urlaube erinnern als Kind, wo ich dann Jahr um Jahr feststellte, dass meine persönliche Lieblingsbrause doch immer wieder teurer wurde und ich das auch verstehen wollte, warum das so war. Habe ich dann
Okay.
mit meinem Vater und meiner Mutter drüber gesprochen und die haben mir dann so einigermaßen erklärt, was Inflation ist. Und da wusste ich, okay, wenn ich das verstehen möchte, muss ich mich damit beschäftigen.
Ja.
Es betrifft mich ja und ich möchte es gerne verstehen, was es so ist. Also wenn etwas mich auszeichnet als Mensch
Ja.
ist, dass ich einer bin, der gerne verstehen möchte, warum etwas so ist, wie es ist.
Okay.
Und so habe ich dann angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen, habe auch tatsächlich angefangen, dann als Kind schon Zeitung zu lesen.
Über Geld.
Auch über Geld, ja.
Ja.
War ja auch ein Geldteil in der Zeitung.
Ja, genau.
Und das habe ich dann halt auch gelesen. Ich bin jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden mit meinem Vater, der dann auch früh zum Dienst sollte. Meine Mutter ist dann meistens 30 Minuten später aufgestanden, um sich dann um die anderen Kinder zu
Ja.
kümmern. Aber ich habe dann morgens die Zeitung rausgeholt aus dem Briefkasten und habe dann angefangen, die Zeitung zu lesen. Ich war auch immer gleich frisch morgens dafür. Es sind ja auch viele Menschen nicht denn gleich morgens total frisch. Ich schon,
Ja.
ich stehe auf und ich bin da.
Ja. Und wenn dann die Zeitung mal nicht gekommen ist, gruselig, ne?
Ja, finde ich. Fand ich damals nicht schön, finde ich auch heute nicht schön.
Ja. Ich
Wenn,
kenne das auch. Mein erster Gang ist zur Zeitung oder
ja,
zum Postkasten, um die Zeitung rauszuholen.
genau.
Oh, ist noch gar nicht da.
Was ist da los?
Ja, was? Genau. Und was mache ich jetzt mit?
Ja, das ist mit den Zeitungsboten heute auch nicht mehr so, wie das
Das
früher
heißt
mal
aber, du
war.
liest die Zeitung auch noch haptisch, also du liest noch in gedruckter Form, in
Ja,
gedruckter Form, ja.
mache ich auch viel lieber, deswegen ist das so bedauerlich. Ich lese berufsbedingt viel. Ich habe sowieso in meinem Leben immer viel gelesen. Ich glaube, die Menschen lesen allgemein zu wenig. Aber ich lese halt sehr gerne und ich lese sehr viel, lese auch nach wie vor eine gedruckte Zeitung. Es ist auch ein Unterschied. Ich finde, das ist bei uns jetzt so leider nicht mehr möglich, dass man in diesem Fall die Welt am Sonntag mit der Post nach Langballig geschickt bekommt. Ich hatte, ach, seit ewigen Jahren immer ein Abo, das dann die Sonntagszeitung kam, weil es für mich irgendwie dazugehört, eine Sonntagszeitung zu lesen. Ich finde das schön, morgens dann mit dem Tee oder dem Kaffee, was auch immer, dann da zu sitzen, bevor man frühstückt und sich dann zu informieren mit seiner Sonntagszeitung. Und die begleitet einen ja auch dann schon durch den Tag. Was ist nicht mehr hinzukriegen mit der Lieferung? Wenn ich also eine Sonntagszeitung haben möchte, muss ich sie dann abholen extra. Naja.
Manchmal fällt es aus, ne?
Zeiten ändern sich.
Ja, genau. Dann hast du dich nach deiner Schule für eine Bankenausbildung entschieden. Weißt du noch warum? Es war ja damals anders als heute. Du wirst dich eher darum gekämpft haben, eine ordentliche Ausbildung zu kriegen, als heute einfach vorzusprechen, um eine Ausbildung zu kriegen. Aber weißt du noch warum Bank?
Naja, wenn man sich in diesem Bereich bewegen möchte, dann muss man ja sich die Frage stellen, was möchte ich eigentlich machen, wo möchte ich irgendwann mal hin? Mir war es klar, ich möchte gerne eine kaufmännische Ausbildung machen. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Und ich habe mich dann entschieden, so entschieden, weil ich mir gesagt habe, ich finde die Thematik spannend, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Und so habe ich mich dann entschieden und dann auch später weiter ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht, um dem Ganzen eben noch den Aufbau zu geben.
Du hast dann aber irgendwann ja die Bank, also jetzt muss man dazu sagen, ich kenne deine Bank, deine Commerzbank ganz gut, weil mein Bruder da auch gelernt hat. So, insofern weiß ich, was es ist. Der hat dann irgendwann entschieden, er geht nach New York oder er geht halt ins Ausland. Aber es war immer die Commerzbank.
Ja.
So, und natürlich kennt man dann so ein paar Internas, also gar nicht aus dem, wer da was gemacht hat, sondern wie eine Bank funktioniert, ist mir zumindest aus den Erzählungen meines Bruders und was man selber so weiß, auch der Commerzbank, dann doch mehr geläufig als vielleicht anderen. Du hast irgendwann aber auch für dich entschieden, dass das Bankdasein für dich ein Ende hat.
Ja.
Kennst du den Grund noch, warum du?
Ja, das waren so zweierlei Sachen. Letztendlich, wenn man dann, und ich habe ja nach meinem Studium und der ersten Tätigkeit in der Commerzbank dann ja wieder begonnen zu arbeiten, Und es ist so, dass eine Bank auch eine Vertriebsorganisation ist. Da gibt es gewisse Kapitalanlageprodukte, vielerlei Art, fängt an von einem einfachen Girokonto, dann geht das um die Sparverträge, dann geht das um Bausparverträge, teilweise auch Versicherungsprodukte und Kapitalanlageprodukte, also Finanzinstrumente, die man dann als Bank seinen Kunden anbietet. Ich habe festgestellt, dass über die Jahre eigentlich der Fokus auf den Vertrieb immer stärker gelegt wurde. Und letztendlich gab das da so ein paar Erlebnisse, die mich dann dazu gebracht haben, eine Entscheidung zu treffen und die Bank zu verlassen. Und ein Teil davon war beispielsweise das Telefonat mit einem Kunden. Das war in dieser Zeit, als zwischen 2000 und 2003 die Börsen nach dem Anschlag vom 11. September ja und dem Platzen der New Economy Blase 3 Jahre lang, ich sag mal 60, 70% an Kurswert verloren haben. Und ich war der Ansicht, als Wertpapierspezialist, ich gehörte zu den Wertpapierspezialisten, die wirklich nur Kapitalanlagegeschäfte machen, dass jetzt ein Kauf eines Europafonds für unsere Kunden sinnvoll wäre. Also habe ich den Kunden angerufen und habe ihm gesagt, dass ich ihm diesen Fonds zum Kauf empfehlen würde und dass ich das vorschlage. Und der Kunde sagte auch, Mensch, Herr Koch, ich habe in den letzten Jahren also immer so schlechte Erfahrungen mit den Vorschlägen von der Bank gehabt. Ist das nun Ihr Vorschlag oder ist das der von der Bank? Und ich sagte, dass das mein Vorschlag wäre und dass ich das wirklich für sinnvoll erachten würde, aus folgenden Gründen, habe ihm die genannt. Und der Kunde sagte, naja, ich weiß ja, Sie müssen Ihren Umsatz machen und ich möchte aber irgendwie auch meine Ruhe haben und Sie rufen mich an, weil Sie jetzt ein Produkt loswerden möchten. Und deswegen mein Vorschlag, bitte buchen Sie von meinem Konto 500 € ab, dann haben Sie Ihren Umsatz und ich meine Ruhe, aber den Fonds möchte ich nicht haben. Und das war für mich so ein Punkt zu sagen, ja, ich muss eigentlich in eine Situation kommen, dass wenn ich den Kunden anrufe und ihm sage, dass es sinnvoll ist, etwas zu tun, dass er auch weiß, dass ich wirklich in seinem Interesse anrufe und nicht in meinem als Bank, weil ich jetzt ein Finanzinstrument verkaufen möchte. Und das geht eigentlich nur, wenn wir eine andere Abrechnung zwischen dem Kunden und den Beratern erreichen. Und das wäre eine Beratung auf Honorarbasis, dass man sagen kann, es steht nicht der Vertrieb eines Finanzinstrumentes im Vordergrund und deswegen möchte ich einfach eine andere Position zu meinem Kunden haben. Will heißen, eine Veränderung dahingehend, was steht eigentlich am Anfang in diesem Prozess? Habe ich ein Produkt und suche mir dafür die passenden Kunden? Oder habe ich einen Kunden, der hat ein Zielprofil, irgendwelche Sachen, die er gerne in seinem Leben erreichen möchte, und suche ich mir dann die passenden Finanzinstrumente dazu aus, weil ich brauche ja Finanzinstrumente, um die Interessenlage meines Kundens zu bedienen. Und das war für mich der Punkt zu sagen, wir müssen also einen Wechsel hinbekommen, weg von der Betrachtung, ich habe hier ein Produkt, wo kann ich das abgeben, sondern ich habe hier einen Mandanten und suche mir dafür was Passendes aus. Und das ist natürlich auch eine individuellere Variante und man kann es am besten über die Bezahlung steuern, wenn der Kunde weiß, dass ich mich wirklich für seine Interessen einsetze. Dass ich auch mal entscheide, ich mache ein halbes Jahr gar nichts, weil ich meine, es ist jetzt besser, nichts zu tun, als irgendwo, weil jetzt gerade wieder irgendwas im Vertriebsfokus steht,
Die Bausparwoche anstehen.
die Bausparwochen anstehen, dann ruft man den Kunden an, dann gibt es die Schmerztage, weil man genau weiß, die wollen das alle gar nicht, aber man muss das denn doch tun. Und das war für mich der Punkt zu sagen, ich möchte in ein anderes Abrechnungsverhältnis mit meinen Kunden treten. Ich habe das in der Bank vorgeschlagen, die Bank hat es abgelehnt. Sie hat seinerzeit argumentiert, wir werden das auf eine andere Basis besser für uns hinbekommen. Besser bedeutete, wir verdienen auf dem anderen Wege eben mehr. Das ist die Entscheidung der Bank gewesen. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich diesen Weg eben nicht mehr mitgehen möchte, weil ich auch festgestellt habe, dass die vertrieblichen Anforderungen immer weiter gestiegen sind. Und da sind wir bei diesem zweiten Aspekt. Während man vorher gesagt hatte, man hat meinetwegen ein Vertriebsziel von 300.000 D-Mark in einem Monat, die man als verbindliche Empfehlung aus diesem Strauß der Produkte, die jetzt gerade an den Mann oder an die Frau gebracht werden müssen, unter die Leute zu bringen hat, dann kann man auch sagen, jawohl, das passt bei dem, der Vertriebsdruck ist nicht so hoch und ich mache ja noch andere Geschäfte, die dann letztendlich auch dem Ertragsziel der Bank zugutekommen. Und das wurde einfach immer mehr. Das war letztendlich ein Wochenziel. Und wir mussten Woche um Woche darüber sprechen, warum wir was gemacht haben und vor allen Dingen, warum wir etwas nicht gemacht haben. Und das fand ich, das war nicht im Sinne der Mandanten. Und da habe ich mich dann entschieden, ich möchte die Bank verlassen. Und das habe ich dann getan. Und es gibt, muss man auch sagen, immer noch Top-Banker, viele gute Kollegen, die sich im Interesse ihrer Kunden dann bewegen, aber ich glaube, der Vertriebsdruck ist inzwischen so hoch, dass es vielen sehr, sehr schwer fällt, noch dauerhaft langfristig mit ihren Kunden gut arbeiten zu können.
Finde das, wenn ich mir jetzt Bank vorstelle, ein bisschen laienhaft, dann ist das ja für eine Bank auch nicht so leicht. Sie spürt auf der einen Seite den Markt, dass am besten das Girokonto umsonst sein soll und vieles dann so eine Dienstleistung soll, wo man denkt, ha. Aber ist natürlich auch bei den Margen dann deutlich eingebrochen ist. Die Leute können heute bei ihrer Finanzierung, bei ihrer Geldanlage eher vergleichen. Und sie legen manchmal nicht mehr so einen Wert auf ihre Hausbank. Das macht es der Bank natürlich auf der einen Seite schwer. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich genau das, was du beschrieben hast. Wenn ich als Bank anfange, nicht den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Vertriebsergebnisse nur zähle, das merkt ein Kunde auch irgendwann, ne?
Ja, das merkt der Kunde, das findet der Kunde auch nicht gut. So
Ja.
eine Aussage, so wie der Kunde das bei mir damals gemacht hat, lässt ja darauf schließen, dass die Kunden das ja auch mitbekommen. Und gerade im Bereich der vermögenderen Privatkunden ist es ja so, die haben auch kein großes Interesse daran, dass da permanent der Berater wechselt, bei Geschäftskunden erst recht. Alle 2 Jahre muss man da im Zweifel dann hingehen und sich bei seinem Berater neu vorstellen, obwohl man irgendwie 40 Jahre Kunde bei der Bank ist, das finden Kunden einfach nicht gut. Aber es ist ein Problem, das kommt aus verschiedenen Ecken. Und da die Bezahlmentalität ja auch nicht sehr ausgeprägt ist, hier geht es ja auch um Wissen, was mache ich wann, das hat auch irgendwo einen gewissen Wert. Und in diesen Zeiten hatten das die Banken durch die sinkenden Margen, durch die sinkenden Zinssätze auch nicht leicht. Das hätte ja auch leicht dazu führen können, dass die eine oder andere Bank vielleicht auch mal mehr pleite gegangen wäre, weil einfach die Margen nicht mehr da sind. Aber wir brauchen die Banken, um unser tägliches Leben abzuwickeln.
Ja,
Und dann müssen die Banken auch Geld verdienen. Letztendlich ist es ja jetzt so, dass Banken auch anfangen, auf Honorarbasis Vermögensverwaltung anzubieten. Ich halte das an sich für eine richtige Entscheidung. Die Honorarabrechnung ist die fairere gegenüber allen anderen Varianten, die man so machen kann. Ist sie eine Gewährleistung für das richtige Ergebnis? Nein, das ist sie auch nicht. Es ist nur eine Bezahlform. Aber man ist einfach durch ein anderes Interesse geleitet, etwas zu tun. Marktrisiken kann ich dadurch auch nicht ausschließen.
Nein. Also um vielleicht nochmal den Hörern das zu verdeutlichen, wenn man zur Bank geht, dann hast du gefühlt keine Kosten. Sie sind aber im Produkt mit eingepreist. Das heißt, ich kriege nie die Anlage, die ich da mache, landet nie auf meinem Anlagekonto, sondern da wird es halt nochmal Provisionen oder Kosten davon abgehen. Das heißt, ich habe weniger. In dem, was du machst, ist es so, dass der Anlagebetrag landet auf der Anlage. Aber es gibt halt zusätzliche Vergütungsprovisionen aus entweder den Erträgen oder aus Kümmern, die halt extra ausgewiesen werden. Das würde ich mal sagen, ist laienhaft der große Unterschied.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es einfach einen Markt für, die dann sagen, ich vertraue der externen Bezahlfunktion mehr, weil sich jemand vielleicht mehr Gedanken macht, als wenn er einfach nur ein Produkt aus der Schublade zieht und die Kosten da drin versteckt sind.
Ja, ein ganz einfaches Beispiel ist, jemand kommt jetzt, ob nun mit 10.000 oder 100.000 Euro, mathematisch ist das eigentlich gleich. Der geht zu seiner Bank und sagt, ich habe hier 10.000 oder 100.000 Euro zur Anlage. Nehmen wir mal die 100.000. Und der Banker freut sich und sagt, jawohl, wir haben hier gerade tolle Sachen, wir wollen gerne investieren in Europa und in Amerika. Jetzt werden da 2 Fonds gekauft für meinetwegen je 50.000 Euro und es wird ein Ausgabeaufschlag bezahlt. Auf die 100.000 Euro zahlt der Kunde dann im ersten Moment diesen Ausgabeaufschlag, der für den Vertrieb ist, in Höhe von 5%. Will heißen, von den 100.000 Euro gehen 5.000 ab. 95.000 kommen zur Anlage. Das ist das eine besondere Element. Wenn ich diese beiden selben Fonds kaufen würde bei einer Bank, mit der ich dann zusammenarbeite, dann zahle ich für den Kauf alleine nur 20 Euro. Also es gibt 40 Euro Kosten in dem Moment, beispielsweise, die der Kunde dann zu zahlen hat. Und das ist natürlich jetzt im ersten Moment etwas günstiger. Das zweite Element ist, so ein Fonds, der hat ja auch eine Bestandsprovision, weil der Fondsmanager, der beispielsweise 1,5% nochmal jedes Jahr dafür abrechnet, dass er seine Position betreut, kauft, verkauft, dann würden diese 1,5% ja auch nicht allein bei dem Fondsmanager und der Fondsgesellschaft bleiben, sondern die werden dann an die Vertriebsstelle in Teilen weitergegeben. Also meinetwegen 0,5% würden dann nochmal an die Vertriebsstelle bei dieser Bank eben gehen. So, und wenn ich jetzt so ein Mandat mit so einem Kunden betreue, dann würde diese Vertriebsprovision eben trotzdem noch dem Kunden gutgeschrieben werden. Das heißt, die Bestandsprovision bleibt auch nicht bei mir als Honorarberater, als Honorarvermögensverwalter hängen, sondern geht auch an den Kunden. Wasser im Wein ist, das ist ein Zufluss, also ein Ertrag, der ist auf Kundenseite zu versteuern. Das ist das eine. Das andere ist, ich arbeite ja auch nicht umsonst. Ich habe nämlich dann mein Honorar, was ich in Rechnung stelle. Und dieses liegt dann beispielsweise bei 1% zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Was bedeutet das? Damit ich genauso viel Geld habe wie die Bank, im Moment des Abschlusses muss ich schon 4 Jahre lang arbeiten, damit ich so einigermaßen auf denselben Betrag komme.
Ja, ich glaube, es gibt einfach einen Bedarf von Leuten, die das so wollen, ne? Und
Ja.
der scheint zu wachsen, zumindest wenn ich Statistiken sehe, scheint er zu wachsen, weil einfach Leute ein Abrechnungssystem fair und fairer wollen und sie es verstehen wollen. Man ja auch mittlerweile auch auf Bankenseite, auch auf Versichererseite angewiesen ist, das auszuweisen. Und dann gibt es natürlich mehr Fragen, mehr Diskussionen. Das wäre gut.
Ja, wer geht schon gern zum Arzt, nicht? Und lässt sich dann das Medikament verschreiben von dem Pharmakonzern, der den Arzt bezahlt, nicht?
Ja.
Also jeder möchte ja eigentlich zu jemandem hingehen, von dem er weiß, dass der sich für seine Interessen einsetzt. Und damit ich das auch aus meiner Sicht machen kann, muss ich einfach die Unabhängigkeit vom Produkt haben. Wir haben das ja mit allen möglichen Häusern gehabt. Die rufen natürlich auch bei uns Vermögensverwaltern an. Ich habe jede Woche mindestens 2, 3 Anrufe von Vertriebsgesellschaften, die dann sagen, wissen Sie was, wir haben hier ein ganz tolles Produkt. Wollen Sie das nicht auch Ihren Kunden zur Verfügung stellen? Wir sind in unserer Klasse der Beste. Wir haben hier einen ganz besonderen Ansatz, der nicht korreliert, also sich im Gleichlauf mit anderen Anlageklassen befindet. Das wäre doch bestimmt was für Sie. Und wenn ich dann sage, wir arbeiten nicht nach diesem klassischen Vertriebsweg, sondern ausschließlich auf Honorarbasis. Das heißt, diese Vertriebsprovisionen, die Sie uns da gerade in Aussicht stellen, die sind für uns gar nicht interessant. Dann sind 2 von 3 auch schon gleich wieder weg.
Ja. Denen fehlt der Ansatz, wie die jetzt noch Geld verdienen könnten, wenn du kein Geld haben willst. Von denen jedenfalls nicht.
Richtig, ja.
Dann hast du noch zwei Dinge, die will ich kurz beleuchten, die finde ich ganz spannend. Du bist auf der einen Seite du bist nicht, du machst so eine sehr technische Analyse. Denn ich weiß von dir, dass das, glaube ich, morgens als erstes also nach der Zeitung lesen, dein Thema ist. Was machst du denn da genau mit so einer technischen Analyse? Was läuft denn da?
Es gibt verschiedene Kriterien, wie man einen Markt beurteilen kann, wie man zu Entscheidungen kommen kann. Und da gibt es grundsätzlich die Frage, wenn ich jetzt mich auf Marktebene bewege, indem ich sage, wie sieht es zum Beispiel den deutschen Aktienindex aus oder überhaupt den deutschen Aktienmarkt, dann kann ich mir angucken, welche volkswirtschaftlichen Daten herrschen jetzt gerade in Deutschland vor. Haben wir zum Beispiel steigende Einkünfte? Können die Leute deswegen mehr konsumieren? Muss deswegen vielleicht mehr produziert werden? Befinden sich viele Leute eben in Beschäftigung? Werden neue Arbeitsstellen geschaffen? Wenn das der Fall ist, dann haben die Leute wieder höhere Löhne, dann können sie wieder mehr konsumieren und so weiter und so fort. Also das ist die volkswirtschaftliche Betrachtung. Genauso kann man das auch auf Unternehmensebene sagen. Haben wir jetzt ein Unternehmen, das hat gestiegene Umsätze, gestiegene Gewinne? Und es hat sehr viele neue Geschäfte in Aussicht. und gibt dann einen positiven Ausblick ab. Das sind so volkswirtschaftliche Kriterien. Das ist ein Blickwinkel auf den Markt, aber es gibt eben immer sehr viel mehr Blickwinkel auf eine Sache. Und ein zweiter Blickwinkel, das ist eben dieser technische Blickwinkel, in dem man sich die Kursverläufe anguckt und auch mathematische, technische Indikatoren anguckt. Und da kommt es dann vielleicht auch damit zusammen, dass ich so einen Blick für eben diese mathematisch-technischen Dinge habe. Da kann ich mir zum Beispiel anschauen, wenn wir eine Bewegung haben, wie stark ist die Dynamik einer Bewegung. Indem ich zum Beispiel darauf gucke, nicht nur habe ich einen Weg nach oben, sondern wie stark sind eigentlich die Schwankungen im Kursverlauf. Ich kann gleitende Durchschnittslinien beispielsweise berechnen. Wie war der Kurs der letzten 10 Tage, der letzten 20, 50, 100 meinetwegen. Und ich kann auch die Verhältnisse zwischen diesen gleitenden Durchschnittslinien berechnen. Und da kommen wir dann zum Beispiel an einen Punkt, dass ich sagen kann, der Kurs steigt eigentlich immer noch weiter, aber der langfristig gleitende Durchschnitt steigt nicht mehr so stark an, dann irgendwann wie ein kurzfristig gleitender Durchschnitt. Und wenn sich das Verhältnis zwischen den beiden verändert, kann man ja sagen, es deutet sich eventuell eine Veränderung dieses Trends an. Und das ist etwas, auf das man schauen kann in der Bewertung eines Marktes. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr häufig die Situation gehabt, dass dieses Bild, was man dann sieht, also dieses Chartbild, dann insofern verändert, als dass zwar noch eine Bewegung da ist, aber die Veränderung der Verhältnisse der gleitenden Durchschnittslinie, der einzelnen Durchschnittslinien zueinander deuten an, dass sich eine Trendumkehr ergibt. So, das ist eigentlich der technische Weg. Und das ist sehr subjektiv, weil die Nachrichtenlage, die ich habe, sei es über die Wirtschaftsdaten oder über alles andere, das ist ja immer, das kommt immer sehr subjektiv in das Ohr hinein. Da habe ich meine Vorerfahrung, das lese ich, habe vielleicht aber insgesamt auch eine positive Stimmung. Aber diese Markttechnik, die ist sehr neutral, die ist sehr objektiv, die zeigt mir einfach, oh, hier könnte sich was verändern, schau mal drauf. Zu welchem Ergebnis ich dann komme, ist immer noch eine ganz andere Sache.
Aber dass es überhaupt in der Technik Indikatoren gibt, auf die man eine Markteinschätzung geben kann, ist ja den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst. Oder die meisten gönnen sich ja gar nicht die Zeit, sich damit so intensiv zu beschäftigen. Du kannst damit natürlich Dinge vorausahnen, sehen ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber vorausahnen aus den Erfahrungen der letzten, wo man sagt, aha, das sollte jetzt mit dem Kurs so oder so passieren, steigen oder fallen oder gleich bleiben. Das ist ja die Herausforderung. Also ein Stück weit vor dem Markt zu sein, bevor der Markt eintritt, zumindest die Tendenz ablesen zu können.
Ja, wir haben zum Beispiel, wenn wir mal daran wird sich ja jeder noch erinnern, wie das gewesen ist, als die ersten Meldungen über Covid kamen, über eine Lungenkrankheit in China Anfang 2020. Da kamen die ersten Nachrichten, es kommt zu einer weiteren Erkrankung in China, da gibt es jetzt eine neue Epidemie, eine Lungenkrankheit. Naja, da haben wir alle gedacht, vielleicht, das kommt eigentlich immer mal wieder vor.
Was die Chinesen da schon wieder ausgebrütet haben.
Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Und in Asien war das Tragen von Masken ja schon immer sehr stark verbreitet, was uns Europäer ja irgendwie immer komisch vorkam, weil wir gesagt haben, Mensch, warum machen die das eigentlich? Aber die machen das ja aus einem guten Grund, weil sie sich eben über diesen Weg von Ansteckung fernhalten wollen. Und wir haben also die Dynamik dieser Nachricht, haben wir vielleicht ja gar nicht erkannt. Aber es ist zum Beispiel an den Kursverläufen, an diesen gleitenden Durchschnitten zu sehen, dass die Euphorie, die wir Ende 2019 gehabt haben, da war ja noch eine Nachrichtenlage, Donald Trump war Präsident, er hatte mit den Chinesen, die sich mit den Amerikanern im Handelskrieg befunden haben, um Zölle, hat den Chinesen ja eine Einigung abgerungen, dass man gemeinschaftlich jetzt diese aufgebauten Handelsschranken reduzieren möchte. Und alle haben gedacht, super, jetzt läuft der Markt noch mal ein bisschen weiter und wir können weiter auf der Aktienseite gut Geld verdienen. Auf diese Situation traf diese Nachricht. Wir hatten eine kleine Delle und wir haben festgestellt, ja, die Kurse liefen weiter, aber die Dynamik, die wir über das letzte Vierteljahr eigentlich vorher gehabt haben, nach der Nachricht Einigung im Handelsstreit, die war dann plötzlich raus. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich nämlich wieder in Dänemark in der Jammerbucht und habe Urlaub gemacht. Der Markt war voller Euphorie. Es gibt so einen Gier-Indikator und es gibt einen Angst-Indikator. Der war recht hoch. Und ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und habe gedacht, als ich dann wieder weiter auf die Kursverläufe geschaut habe, naja, die Dynamik scheint rauszugehen. Was habe ich gemacht? Ich habe aufgrund dieser Situation ein Drittel meiner Aktienpositionen verkauft, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn der Markt dann weiterläuft, läufst du mit zwei Drittel mit, kannst ja immer wieder einsteigen. Und die andere Variante war zu sagen, ein Drittel der Position sichere ich vielleicht mal mit einem Stop ab. Das habe ich am 19., 20. Februar gemacht. Das müsste ein Mittwoch und ein Donnerstag gewesen sein. Der Freitag wird dann vielleicht der 21. gewesen sein. Auf jeden Fall kam am 24. die Nachricht, der Karneval von Venedig wird abgesagt. Da hatten wir erstmals wegen Covid eine Absage einer Großveranstaltung in Europa und der Markt fing an zu rutschen. Und wir haben 30% in 30 Tagen verloren. Das war der schnellste Crash aller Zeiten. Die Nachrichtenlage war natürlich das auslösende Element dieses Kursrutsches. Aber auf der anderen Seite, die Veränderung der markttechnischen Situation hat dazu geführt, dass bei mir wieder ankam, naja, sei doch mal ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß ja auch nicht, wie es geht.
Nein, nein.
Und ich hätte ja auch komplett daneben liegen können. Aber an der Stelle habe ich eigentlich dann bedingt durch diese Technik wieder ein Signal bekommen. Ich hätte ja auch sagen können, oh, ich lasse das einfach. Aber in diesem Fall habe ich mich auch daran orientiert und habe eine Entscheidung getroffen. Und nur darum geht es ja für mich. Ich muss irgendwie zu einer Entscheidung kommen, die ich begründen kann. Und ich treffe jeden Tag Entscheidungen, die sind verkehrt.
Ja.
Ne? Man weiß es ja nicht vorher, in welche Richtung es geht.
Da gibt es eine interessante Studie zu, was macht erfolgreiche Menschen anders als weniger erfolgreiche? Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, es hat mit der Anzahl der Entscheidungen zu tun. Die Erfolgreichen treffen einfach mehr Entscheidungen. Nicht einmal prozentual mehr die richtigen oder so, darum geht es gar nicht, sondern sie treffen einfach, sie trauen sich immer die nächste Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich falsch liege, braucht es ja wieder eine Entscheidung, um es wieder zu korrigieren. Das heißt, ich muss mehr Entscheidungen treffen, dann bin ich grundsätzlich besser davor. Das hat mich am Anfang immer wahnsinnig irritiert, als ich das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich gedacht habe, wie, das ist wirklich erfolgreich? Wenn du es weißt, ist es eigentlich ganz einfach. Du musst einfach immer wieder neu entscheiden. Du musst die Kraft finden, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen. Und dann ist sie tendenziell mehr richtig. Du wirst erfolgreicher. Und das ist das, was du eben beschrieben hast. Du weißt auch nicht hundertprozentig, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Aber verharren ist meistens die schlechteste Entscheidung, wenn man Tendenzen sieht.
Ja, und wir wissen alle, dass das Kaninchen vor der Schlange keine guten Chancen hat.
Nee.
Also man muss in irgendeiner Form was tun. Wenn ich daneben liege mit einem Kauf, kann ich auch immer noch sagen, gut, ich gehe raus, war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, die Nachrichtenlage habe ich falsch eingeschätzt, die Technik habe ich falsch eingeschätzt. Dann kann ich ja zu einem späteren Zeitpunkt wieder dieses Papier kaufen, wenn ich meine, dass es eigentlich wert ist,
Ja.
zu kaufen, aber auch wenn der Markt das gerade nicht mag. Und ja, dann habe ich mich halt geirrt. Und sich da zu irren ist an sich auch nicht schlimm. Man muss sich einfach kümmern. Man muss was tun. Also, es passiert nichts, wenn ich nichts tue. Aber
Nein,
das gilt
nein.
nicht nur für die Finanzen, das gilt für das
Ja,
gesamte
ja,
Leben.
ja, ja, ja.
Und deswegen braucht man einfach auch eben so einen Grundsatzplan.
Ja. Dann würde ich das Letzte oder das Letzte nicht, aber noch mal etwas beleuchten, was du ja auch, was deine Persönlichkeit ja auch ausmacht. Wenn ich mein Testament mache, gehe ich meistens zum Notar. Wenn ich meine Wirtschaftlichkeit angucke, gehe ich vielleicht zur Bank oder zum Vermögensverwalter. Und wenn ich irgendwie meine Erbschaft planen will, dann braucht es vielleicht manchmal einen guten Freund, um irgendwie miteinander zu reden. Du bist jetzt noch Certified Estate Planner, also zertifizierter Erbschaftsberater. Was machst du anders, was ich jetzt noch vielleicht noch nicht aufgezählt habe?
Bei so einer Erbschaftsplanung, ne, kommen ja unheimlich viele Dinge zusammen. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man sich erstmal darüber im Klaren ist, was man eigentlich möchte als
Ja,
Mensch. wenn man den Gedanken in sich trägt, was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich heute nicht aufgestanden wäre? Das Leben würde ja fraglos weiterlaufen. Und je nachdem, wie die Situation, in der man sich befindet, ist, gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Und für mich war die Entscheidung wieder eine, die kommt aus meiner Zeit in der Bank. Ich habe in der Bank 2, 3 Erbfälle erlebt, die liefen sehr, sehr gruselig ab, sodass ich mich entschieden habe, eine Ausbildung in diesem Segment zu machen, damit ich weiß, worum es im Wesentlichen geht. Ich bin jetzt nicht der endgültige Spezialist, alles durchzurechnen, weil auch das wiederum eine Aufgabe ist, die extrem komplex ist. Aber wichtig zu wissen ist eigentlich, dass es 3 Bereiche gibt, die bei einer Erbschaft betroffen werden. Das ist einmal der juristische Bereich, dann gibt es den steuerrechtlichen Bereich. Leider ist das Erbschaftsrecht und das Erbschaftssteuerrecht nicht zu 100% kompatibel. Und manchmal gibt es da auch widerstrebende Tendenzen. Und dann gibt es ja immer noch die Auswirkungen auf der Liquiditätsseite, die mich dann beispielsweise als Vermögensverwalter oft treffen. Und deswegen ist es eigentlich sehr gut, dass man sich Gedanken darüber macht, was möchte ich eigentlich erreichen? Wie stelle ich mir mein Leben vor zu einem Zeitpunkt, wenn ich jetzt beispielsweise meine Arbeitszeit hinter mir habe und jetzt fange ich an, mir Gedanken zu machen, vielleicht eine testamentarische Verfügung zu treffen, ist denn eine dieser Fragen beispielsweise, ist meine testamentarische Verfügung, wenn ich jetzt beispielsweise ein Unternehmer bin, auf den Gesellschaftsvertrag abgestimmt? Und in der Betrachtung dieses Sachverhaltes muss ich dann immer mal wieder feststellen, gerade im Bereich medizinischer Berufe bei Ärzten ist das häufig nicht der Fall. Oder es gibt in Unternehmen Anforderungen an die Gesellschafter, die vielleicht durch die Erben nicht erfüllt werden, die quasi gar nicht ihr Erbe antreten können. Solche Sachen muss man sich einfach vorher überdenken. Ne? Wenn ich heute nicht aufstehe, wer hat eigentlich Vollmachten in meiner Firma? Wer hat Zugänge für mein Depot, was ich im Internet betreibe? Was ist mit allen anderen digitalen Lösung? Gibt es da eine Übersicht? Wie gehe ich damit um? Und das sind Fragen, die sich jeder stellen muss, was das tägliche Handling angeht. Aber, und das ist der wesentliche Punkt, die entscheidende Frage ist, und das betrifft jeden im Leben, wie stelle ich mir das vor, wenn ich nicht mehr bin? Wohin soll was gehen? Und die meisten Menschen, weil das ja ein unangenehmer Gedanke ist, nicht mehr hier auf der Erde zu weilen, beschäftigen sich nicht damit. Und deswegen gehen so viele Erbschaften, wenn dann zum Beispiel keine testamentarische Verfügung da ist und es wird, weil es ja auch ein Erbrecht gibt, eine Erbengemeinschaft gebildet und die sind sich dann nicht grün, dann gibt es da Streit. Und ich habe jetzt gerade im letzten Jahr wieder einen Erbfall gehabt bei einer Mandantin, da ist der Bruder verstorben. Der Bruder hat eine Erbengemeinschaft hinterlassen, die hat er auch testamentarisch bestimmt. Er hat keine Aufteilung des Vermögens vorgenommen. Also man hätte ja auch das sagen können, wie man das aufteilen möchte. Der hat nur eine prozentuale Verteilung vorgenommen. Und es war halt ein sehr komplexer Erbfall, der also gefühlt 18 Monate so vor sich hin waberte, bis ich von der Mandantin angesprochen wurde, ob ich mich mal mit der Thematik auseinandersetzen könne. Und ich habe dann 6 bis 8 Monate gebraucht, erstmal die unterschiedlichen Interessenlagen wahrzunehmen und dann einen Ausgleich dieser Interessenlagen zu finden auf einer Verhandlungsbasis, damit alle sich einigen konnten und dann die zum Verkauf stehende Immobilie überhaupt verkaufen konnten.
Ja.
Und das sind alles so Sachen. Das ist relativ komplex, wird viele Leute vielleicht auch gar nicht berühren, aber sobald Vermögen da ist, muss nicht viel sein. Man sollte sich aber selber darüber im Klaren sein, wie man das eigentlich regeln möchte. Und da hilft es nicht einfach nur zu sagen, ach, das soll schon der Kalli kriegen, der ist mir ja schon immer ein guter Freund gewesen. Wichtig ist es, dass man das auch in ordentliche Formen gießt. Sobald das nicht da ist, gibt es immer die Möglichkeit, dass es stressig wird. Und da gilt dann auch das Pareto-Optimum. Man kann 8 von 10 Stressfällen vermeiden, wenn man sich in 2 von 10 Fällen mehr Gedanken macht.
Also Ihr seht, wir haben über Vermögensverwaltung, Portfolio Manager bist du noch. Wir haben über Erbschaftsplanung gesprochen. Wir haben über Finanzberatung an sich gesprochen. Also wir haben hier jemanden, der auch Artikel in, ich glaube, der Welt, ne, schreibst du.
In der Welt, bin auch im Handelsblatt gewesen, in verschiedenen
Genau.
Zeitungen über DPA verteilt. Das
Ja.
ist.
Ihr seht, es gibt nicht so viele, die auf dem Niveau beraten. Also, aber Lothar hat auch noch ein spezielles Hobby. Zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar Worte über deine Loge verlieren, die Chemnitz-Spellmann-Loge. Ich weiß, du hast jetzt den Vorsitz abgegeben, aber dein Leben als Logenbruder ist ja nicht vorbei. Ich habe mir mal angeguckt, was eine Loge, also es ist eine Herrenloge,
Ja.
es steht so schön drin, glaube ich, Bildungsloge ohne Religion und Politik. Das scheint man extra betonen zu müssen, dass es keine religiösen oder politischen Ansinnungen gibt. Aber eine Bildungsloge war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Mal darüber gesprochen haben, relativ fremd. Ich kenne natürlich Logen, aber ich kannte gar keine Bildungsloge. Dann sind aber die Attribute wie Einigkeit, Frieden, Eintracht, Brüderlichkeit, Nächstenliebe, Menschenrecht, Toleranz doch wieder so selbstverständlich, also so menschenrechtlich selbstverständlich, dass ich gedacht habe, da kann ich Bildungslose immer drunter finden. Erklär uns kurz, was eine Bildungsloge ist oder ob ich das missverstanden habe.
Na, das ist, glaube ich, nicht missverstanden. Das Thema der Bildung ist uns allen sehr, sehr wichtig. Und die Logen kommen ja aus einer Zeit, in der Bildung eigentlich nicht den Bürgern vorbehalten war, sondern nur Adel und Klerus. Das heißt, um das Jahr 1700, 1800, da sind verschiedene große Orden gegründet worden. Der Druidenorden, dem ich angehöre, mit meiner Chemnitz-Spellmann-Loge, gehört auch dazu. Der Name der Druiden wurde damals gewählt, weil die Druiden eben Wissenssammler waren und die dieses Wissen auch positiv für ihre Gesellschaft und Gemeinschaft eingebracht haben. Sie waren also quasi Vorbilder, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und ausgehend von diesem Punkt, dass man sich nicht länger eigentlich von den Herrschenden, ne, das Bürgertum wollte ja sich nicht länger ein X für ein U vormachen lassen. So haben sie dann angefangen, sich gemeinschaftlich zu treffen, haben gemeinschaftlich gelesen, aus dieser Zeit der Aufklärung, in dieser Zeit der Aufklärung, sich dann beschäftigt mit Fragen und haben diese diskutiert. Und alle dieser Orden, dem unser Druidenorden, von denen dieser Druidenorden einer ist, haben ja alle humanistische Wurzeln. Es geht uns also um die Ideale, beispielsweise das Pflegen der Menschenrechte. Und das Recht auf Informationen, auf Bildung ist da ein ganz, ganz wesentliches. Warum haben die Ordensgründer damals gesagt, wir lassen Religionsfragen raus und auch parteipolitische Fragen raus? Das hat folgenden auch historischen Hintergrund. Erstens ist es auch in dieser Zeit so gewesen, 1781 wurde der Orden in London gegründet, da herrschte in Amerika und England der Unabhängigkeitskrieg. Und parteipolitische Fragen waren da schon sehr, sehr schwierig zu diskutieren in dieser Zeit. Und religiöse Fragen, wenn man die Geschichte Englands kennt, ja auch, nämlich dieser Streit zwischen den Anglikanern und den Katholiken, der sich ja auch über mehrere Jahrhunderte hingezogen hat. Also haben die Ordensgründer gesagt, was wollen wir eigentlich? Wir wollen uns doch mit Bildungsfragen beschäftigen, wir wollen was lernen, wir wollen an uns arbeiten, wir wollen uns besser in die Gemeinschaft einbringen können und deswegen wollen wir eben nicht uns über Parteipolitik und über religiöse Fragen zerstreiten. Es gibt dann einen Vortrag, über den wird gesprochen, der wird dann auch diskutiert. Und das machen die Logen auch heute noch so. Ich hatte gestern nun meinen Logenabend und wir hatten wieder eine schöne Zeit zusammen. Ich hatte dann selber in diesem Fall einen Vortrag gehalten über das Schloss Hautefort, ein schönes Barockschloss, das im Périgord liegt. Und darüber hatten wir dann eine Diskussion über quasi die Familiengeschichte und das wird ein zweiteiliger Vortrag sein. Ich werde beim nächsten Mal werde ich dann etwas über die Bauausführung erzählen und wie dieses Schloss dann heute noch betrieben wird. Und das ist eigentlich ganz schön, in eine Loge zu gehen. Mir, trotz meines stressigen Jobs, liefert das eine schöne Freizeitbeschäftigung. Was wir sagen, ist ja, Loge verbindet Menschen. Die Loge bietet Raum für Gemeinschaft, Gedankenaustausch und Abstand vom Alltag. Und das ist für uns alle Menschen eigentlich sehr, sehr wichtig. Wir stellen uns ja auch immer die Frage, wie halten wir uns eigentlich geistig fit? Und in Schleswig wurde 1926 eben diese Chemnitz-Bellmann-Loge gegründet, weil die Herren Chemnitz und Bellmann das Schleswig-Holstein-Lied getextet und komponiert haben. Also jeder Schleswig-Holsteiner kennt dieses Lied Schleswig-Holstein, Meer umschlungen. Das wurde ja 1844 in Schleswig dann erstmals uraufgeführt auf dem Sängerfest. Und der Herr Bellmann war Kantor des St. Johannes-Klosters in Schleswig, ist dort auch begraben, hat da seine eigene Orgel, die Bellmann-Orgel. Und wir kümmern uns so ein bisschen ums Grab. Wir pflegen dieses Kulturdenkmal. Wir haben uns auch an der Restaurierung dieser Orgel beteiligt, die im letzten Jahr wieder instand gesetzt wurde. Technisch kann ich nicht erklären, aber da gab es
Nee.
Probleme mit der Luftversorgung dieser Orgel. Das musste geändert werden. Das hat dann ein Orgelspezialist gemacht und haben wir uns sehr gefreut, dass die jetzt wieder richtig schöne Musik macht. Und deswegen kann ich nur sagen, dieses Thema Loge bereichert wirklich mein Leben. Und ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Zeit, in der ich jetzt in der Loge bin, das sind über 20 Jahre. Vor allen Dingen habe ich gelernt, dass eine Sache eigentlich immer zwei Seiten hat. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Wasserflasche nehmen, können wir sagen, wir schauen beide drauf, beide sprechen wir darüber, was wir sehen, beide sagen wir die Wahrheit. Entscheidend ist, dass wir auch wissen müssen, dass jeweils auf der anderen Seite der Flasche noch was anderes sein könnte. Das heißt also, der Standpunkt bestimmt unsere Perspektive,
Ja.
auf die wir nun so drauf schauen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich jetzt etwas sehe oder höre, was mir vielleicht im ersten Moment nicht gefällt, muss ich das mir in Erinnerung rufen, dass es vielleicht eine Information gibt, die ich nicht kenne, und dann nicht im ersten Moment gleich impulsiv darauf reagiere, sondern mir die Frage stelle, okay, das ist jetzt vielleicht so, warum ist das so?
Ja.
Welche Information könnte da vorliegen?
Ja.
Also diese geistige Freiheit, diese geistige Frische muss ich haben. Und wenn es uns da gelingt, etwas besser zuzuhören, vielleicht uns auch mehr mal wieder in andere hineinzuversetzen, nicht so impulsiv auf Sachen, die uns im ersten Moment nicht gefallen, zu reagieren, dann glaube ich, dann würde unser Leben insgesamt in der Gesellschaft schon sehr viel einfacher sein. Und dann kann man auch ganz wunderbar über Sachen diskutieren, über Sachfragen diskutieren, ohne dass man auf die persönliche Ebene geht. Das machen ja
Ja.
viele Menschen, wenn ihnen letztendlich die Argumente ausgehen. Und das ist so bedauerlich. Und wir arbeiten da an uns. Es ist ja auch eine Form des Trainings, quasi an jedem Logenabend, in dem wir miteinander diskutieren. Und dabei trotzdem am Ende noch, auch wenn wir völlig divergierende Meinungen gehabt haben zu irgendwelchen Sachfragen, uns noch gut in die Augen schauen, die Hände geben und miteinander lachen und sagen, und nächste Woche diskutieren wir weiter. Oder bei uns dann halt in den nächsten 14 Tagen
Ja.
diskutieren wir weiter.
Also, ich finde das ganz spannend, weil für mich ein Grundsatz von Geld ist, miteinander zu reden und über das Geld zu reden und über den Einzelnen im Austausch zu sein. Das trifft natürlich nicht nur für Geld zu, sondern ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn man offen ist, wenn man die Dinge, die einen berühren und interessiert ist. Das bist du ja, ist uns allen bewusst geworden, mehr als der Durchschnitt bist du interessiert an den Dingen. Aber vielleicht kann man deswegen auch ein bisschen besser mit Geld um. Weil wenn man einfach Interesse hat, auch das Interesse für die monetären Abläufe da sind. Und Lothar, vielen, vielen Dank für den Einblick in deinen Alltag, in deine Hobbys, in warum kann der das? Ich kann euch nur bestätigen, dass ich weiß, dass er das kann. Sowohl auf der Ebene von Ansprechpartner sein, zuhören zu können, als auch die Dinge umsetzen zu können. Also dir vielen, vielen Dank für deine Offenheit, hier zu erzählen, was macht ein Vermögensverwalter. Und ich wünsche dir, dass sich viel, viel mehr Leute sich mit Geld auseinandersetzen, als es nur in der Schublade zu haben. Und vielleicht ist der Anfang, einfach darüber zu reden.
Das glaube ich auch. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Lothar.
Gerne.